NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Geert Westphal liest nun wieder aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Schauplatz ist anfangs Schloss Holkenes südlich von Glücksburg, wo Graf Volk und seine Frau Christine in einer von Spannungen bestimmten Ehe leben, mit zwei Kindern, der 16-jährigen Asta und dem 14-jährigen Axel und als Gesellschafterin das Fräulein von Dobschütz. Zu Besuch kommt oft Holks Schwager Arne. Zuletzt gehörten auch Pastor Petersen und der Seminardirektor Schwarzkoppen zu den Gästen auf Holkenes. Man spricht über Politik, über preußische Politik, wie 1859 fast unvermeidlich. Und Holk vertritt für seine Zeit recht kühne Ideen, während man beim Essen sitzt. Hören Sie wieder Geert Westphal.
Holk seinerseits wiederholte: Ja, Schwager, es klingt sonderbar. Als Kleinstaat legte sich Preußen zu Bett und als Großstaat stand es wieder auf. Das war unnormal. Und kam einfach daher, dass es die Nacht über, oder genauer gerechnet, etliche 40 Jahre lang, in einem Reck- und Strickbett gelegen hatte. Holk, das sind nicht deine Ideen, sagte Schapp. Holk, das sind nicht deine Ideen, sagte Christine. Nein, und ist auch nicht nötig. Es genügt, dass ich sie mir angeeignet. Und so lass mich denn in meinen entlehnten Ideen fortfahren. Allen Respekt vor dem großen König. Er ist eine Sache für sich. Aber das sozusagen posthume Preußen, das Preußen nach ihm, ist kein Gegenstand meiner Bewunderung. Immer im Schlepptau, heute von Russland, morgen von Österreich. Alles, was ihm geglückt ist, ist ihm unter irgendeinem Doppel-Aar geglückt, nicht unter dem eigenen Adler. Er sei schwarz oder rot. Es hat etwas für sich, wenn Spötter von einem preußischen Kuckuck sprechen. Ein Staat, der sich halten und mehr als ein Tagesereignis sein will, muss natürliche Grenzen haben und eine Nationalität repräsentieren. Es gibt noch anderen Mörtel und Staatenkitt, sagte Arne, und Schwarzkoppen und Christine sahen zustimmend einander an. Gewiss, replizierte Holk, zum Beispiel Geld. Aber wer lacht da? Preußen und Geld. Nein, nicht Geld, eine andere Kleinigkeit. Und diese Kleinigkeit ist nichts weiter als eine Vorstellung, ein Glauben. In den Russen lebt die Vorstellung, dass sie Konstantinopel besitzen müssen. Und sie werden es besitzen. An solchen Beispielen ist die Geschichte reich. Und in den Preußen lebt auch sowas. Es ist nicht wohlgetan, darüber zu lachen. Solche Vorstellungen sind nun mal eine Macht. In unserem Busen wohnen unsere Sterne, so heißt es irgendwo. Und was die innere Stimme spricht, das erfüllt sich. In Preußen, das du von Jugend an nicht leiden kannst und von dem du klein denkst, ist seit anderthalb Jahrhunderten alles Vorbereitung und Entwicklung auf ein großes Ziel hin. Nicht der alte Fritz war Episode, sondern die Schwächlichkeitszeit, von der du gesprochen, die war Interregnum. Und mit diesem Interregnum ist es jetzt vorbei. Was der Zeitungsartikel da sagt, ist richtig. Die Werbetrommel geht still durchs Land. Und gamle Dänemark, wenn es zum Kloppen kommt, wird schließlich die Zeche bezahlen müssen. Petersen, sagen Sie ein Wort. In Ihren Jahren hat man das zweite Gesicht und weiß, was kommt. Der Alte lächelte vor sich hin. Ich will die Frage doch lieber weitergeben. Denn was unser einem erst kommt, wenn man 80 Jahre hinter sich hat, und ich stehe doch noch davor, das haben die Frauen von Natur. Die Frauen sind geborene Seher und unsere Gräfin gewiss. Und ich will auch antworten, sagte Christine. Was meine liebe Dobschütz da gelesen, anfangs bin ich eigentlich nur mit halbem Ohre gefolgt, denn ich wollte von dem mir teuren Königspaar hören und nicht von Wehrhaftmachungen neuer Zeit. Aber was da gesagt wurde, das ist richtig. Arne warf der Schwester eine Kusshand zu, während sich Holk, der sich schon als Opfer einiger Anzüglichkeiten fühlte, mit einem Krammetsvogel zu schaffen machte. Den Brief in der Hamburger Zeitung, fuhr Christine fort, hat offenbar jemand geschrieben, der dem neuen Machthaber nahesteht und seine Pläne kennt. Und wenn es noch nicht Pläne sind, so doch Wünsche. Ganz und gar muss ich allem zustimmen, was Alfred eben über die Macht gewisser Vorstellungen gesagt hat. Die Welt wird durch solche Dinge regiert. Zum Guten und Schlechten, je nachdem die Dinge sind. Und bei den Preußen wurzelt alles in Pflicht, warf Arne dazwischen. Ja, in Pflicht und in Gottvertrauen. Und wenn das zu viel gesagt ist, so doch wenigstens in dem alten Katechismus Lutheri. Den haben sie da noch. Du sollst den Feiertag heiligen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht begehren deines nächsten Knecht, Magd, Vieh oder alles, was sein ist. Ja, das alles gilt da noch. Und ist im Übrigen aus der Welt verschwunden, lachte Holg. Nein, Helmut, nicht aus der Welt, aber doch aus dem Zipfelchen Welt, das unsere Welt ist. Ich meine nicht aus unserem teuren Schleswig-Holstein. Das hat Gott in seiner Gnade so tief nicht sinken lassen. Ich meine das Treiben drüben. Drüben, wo doch unsere Obrigkeit sitzt, der wir gehorchen sollen und der zu gehorchen ich auch willens bin. Solange Recht Recht bleibt. Aber dass ich mich an dem Treiben darüber erfreuen sollte, das kannst du nicht fordern. Das ist unmöglich. In Kopenhagen, dein alter Widerwille, was hast du nur dagegen? In Kopenhagen ist alles von dieser Welt, alles Genuss und Sinnendienst und Rausch. Und das gibt keine Kraft. Die Kraft ist bei denen, die nüchtern sind und sich bezwingen. Sage selbst, ist das noch ein Hof, ein Königtum da drüben? Das Königtum, solange es das bleibt, was es sein soll, hat etwas Zwingendes, dem das Herz freudig Folge leistet und dem zuliebe man Gut und Blut und Leib und Leben daran gibt. Aber ein König, der nur groß ist in Ehescheidungen und sich um Vorstadtspossen und Danziger Goldwasser mehr kümmert als um Land und Recht, der hat keine Kraft und gibt keine Kraft und wird denen unterliegen, die diese Kraft haben. Und wir werden preußisch werden und eine Pickelhaube wird auf eine Stange gesteckt werden wie Gesslers Hut und wir werden davor niederknien und anbeten, was Gott verhüte. Deutsch, aber nicht preußisch, so soll es sein. Ich bin gut schleswig-holsteinisch, alle Wege, worauf ich die Herren bitte, mit mir anzustoßen. Auch du, Helmut, wenn dich dein Kopenhagener Kammerherrenschlüssel nicht daran hindert. Und sehen Sie nur, Schwarzkoppen, wie da der Mond heraufsteigt, als wollte er alles in Frieden besiegeln. Ja, in Frieden, das ist das Beste. Dieser Glauben hat mich von Kindheit an begleitet. Schon mein Vater pflegte zu sagen, man ist nicht bloß unter einem bestimmten Stern geboren, sondern in dem Himmelsbuche, darin unsere Namen eingezeichnet stehen, steht auch immer noch ein besonderes Zeichen neben unserem Namen. Efeu, Lorbeer, Palme. Neben dem meinigen, hoffe ich, steht die Palme. Der alte Petersen nahm ihre Hand und küsste sie. Ja, Christine, selig sind die Friedfertigen. Es war das so ruhig hingesprochen, ohne jede Absicht, das Herz der Gräfin tiefer berühren zu wollen, und doch geschah es. Sie hatte sich ihres Friedens beinahe gerühmt oder doch wenigstens eine feste Hoffnung auf ihn ausgesprochen und empfand im selben Augenblicke, wo der alte Petersen ihr diesen Frieden fast wie zusicherte, dass sie desselben entbehrte. Trotz des besten Mannes, der sie liebte, den sie wieder liebte, stand sie nicht in dem Frieden, nach dem sie sich sehnte. Trotz aller Liebe, seine leichtlebige Natur und ihre melancholische, sie stimmten nicht mehr recht zueinander, was ihr diese letzte Zeit trotz alles Ankämpfens dagegen mehr als einmal und leider in immer wachsendem Grade gezeigt hatte. So fanden den Petersens wohlgemeinte Worte bei niemandem ein rechtes Echo, vielmehr blickte schweigend jeder vor sich hin, und nur Arne wandte sich die Tafel hinunter und sah durch die offenstehende hohe Glastür auf das Meer hinaus, das im Silberschimmer dalag. Und in diesem Augenblicke voll Bedrückung und Schwüle trat Asta aus dem Nebenzimmer an den Tisch heran und flüsterte der Mutter zu, »Elisabeth will etwas singen, darf sie?« »Gewiss darf sie, aber wer wird begleiten?« »Ich.« Es ist sehr leicht und wir haben es eben durchgenommen. Ich denke, es wird gehen. Och, und wenn ich stecken bleibe, so ist es kein Unglück. Und damit ging sie bis an den Flügel zurück, während die große Mitteltür aufblieb. Das Notenblatt war schon aufgeschlagen, die Lichter brannten und beide begannen. Aber das Befürchtete geschah, Begleitung und Stimme gingen nicht recht zusammen und nun lachten sie halb lustig und halb verlegen. Gleich danach versuchten sie es zum zweiten Male und nun klang Elisabeths noch halb kindliche Stimme hell und klar durch beide Räume hin. Alles schwieg und lauschte. Besonders die Gräfin schien ergriffen, und als die letzte Strophe gesungen war, erhob sie sich und schritt auf den Flügel zu. Hier nahm sie das noch aufgeschlagen auf dem Notenpult stehende Lied und zog sich ohne weitere Verabschiedung aus der Gesellschaft zurück. Es fiel nicht allzu sehr auf, da jeder ihr sensitives Wesen kannte. Holk begnügte sich, Elisabeth zu fragen, von wem der Text sei. »Von Weiblinger, einem Dichter, den ich bis dahin nicht kannte.« »Ich auch nicht«, sagte Holk. »Und die Überschrift?« »Der Kirchhof. Drum auch.« Eine Viertelstunde später fuhr der Arne-Wieker-Wagen vor und Arne bestand darauf, dass Petersen und Elisabeth bis vor das Holkebier Pfarrhaus mitfahren müssten. Schnuck werde sich nebenher schon durchschlagen. Nach einigem Parlamentieren wurde das Anerbieten auch angenommen, Arne nahm den Rücksitz und Elisabeth, weil sie gerne mit dem Kutscher plauderte, kletterte auf den Bock hinauf. Und wirklich kaum oben, so ließ sie sich auch schon des Breiteren von seiner kranken Frau erzählen und von der Sympathie, die mal wieder besser geholfen als der Doktor, der überhaupt bloß immer was verschreibe und gar nicht ordentlich nachsähe, wo es eigentlich säße und wie es mit der Milz stände, denn in der Milz säße es. Natürlich war dies Gespräch nur von kurzer Dauer, denn keine 10 Minuten, so hielt man auch schon vor der Pfarre. Schnuck gab seiner Freude, wieder daheim zu sein, lebhaften Ausdruck, und Arne setzte sich zu Schwarzkoppen in den Fond. Und nun fuhren beide, nachdem noch ein paar Dankes- und Abschiedsworte gewechselt worden waren, auf Arnewieg zu. Die Fahrt ging zwischen hohen Knicks hin, das Meer dicht zur Linken, aber man hörte es nur. Ein niedriger Dünenzug hinderte die Aussicht darauf. Arne wie Schwarzkoppen hatten die Füße in Plaids und Decken geschlagen, denn es war nach dem schönen warmen Tage herbstlich frisch geworden, frischer als dem September zukam. Aber das steigerte nur die Lebendigkeit ihres Gesprächs, das natürlich dem Abend galt, den man eben verlebt hatte. »Die kleine Petersen hat eine reizende Stimme«, sagte Arne. »Trotzdem wollte ich, sie hätte lieber den Jungfernkranz gesungen, als das schwermütige Lied. Es war sehr schön. Gewiss war es das, und wir beide können es hören, ohne Schaden zu nehmen. Aber meine Schwester...« »Sahen Sie wohl, wie sie das Notenblatt nahm und das Zimmer verließ? Ich wette, sie hat es sofort auswendig gelernt. Oder Abschrift genommen und in irgendein Album eingeklebt. Denn trotz ihrer 37 Jahre, in manchen Stücken ist sie noch ganz das gnadenfreie Pensionsfräulein. Besonders auch darin, wie sie mit der Dobschütz lebt. Die Dobschütz ist eine vorzügliche Person, vor deren Wissen und Charakter ich allen möglichen Respekt habe.« Trotzdem ist sie für meinen armen Schwager ein Unglück. Sie sind überrascht, aber es ist so. Die Dobschütz ist viel zu klug und auch viel zu guten Herzens, um sich aus freien Stücken oder wohl gar aus Eitelkeit zwischen die Eheleute zu stellen. Aber die Stellung, die sie sich nie nehmen würde, wird ihr durch meine Schwester aufgezwungen. Christine braucht immer jemanden, um sich auszuklagen. Ganz schöne Seele. Nachgeborene Jean-Paulsche Figur, die sich, wenn ich mich so ausdrücken darf, mit dem Ernste des Lebens den Kopf zerbricht. Es gibt eigentlich nur eine Form, sie zu erheitern, und das sind kleine Liebesgeschichten aus dem Kreise der Irrgläubigen. Und irrgläubig ist so ziemlich alles, was nicht altlutherisch oder pietistisch oder herrnhutisch ist. Ein Wunder, dass sie diese drei wenigstens nebeneinander duldet. Dabei so eigensinnig. So unzugänglich. Ich versuche mitunter zum Guten zu reden und ihr klarzumachen, wie sie sich anpassen und ihrem Manne zuhören müsse, wenn er was aus der Welt erzählt, einen Witz, ein Wortspiel, eine Anekdote. Schwarzkoppen nickte zustimmend und sagte dann, ich habe ihr heute etwas Ähnliches gesagt und auf des Grafen liebenswürdige Seiten hingewiesen. Ein Hinweis, den Sie mit ziemlich hautainer Manier zurückgewiesen haben wird. Ich kenne das. Immer Erziehungsfragen, immer Missionsberichte von Grönland oder Ceylon her. Immer Harmonium, immer Kirchenleuchter, immer Altardecke mit Kreuz. Es ist nicht auszuhalten. Ich spreche darüber so frei weg und so ausführlich zu Ihnen, weil Sie der Einzige sind, der da helfen kann. Ich glaube, so ganz genügen Sie ihr auch nicht. Schon deshalb nicht, weil Sie, Gott sei Dank, ohne das pietistische Kolorit von Blümelein und Engelein sind. Aber Ihr Standpunkt ist wenigstens der korrekte. Die Temperatur Ihres Bekenntnisses ist ihr nicht hochgradig genug. Indessen das Bekenntnis selbst lässt sie wenigstens gelten. Und weil sie das tut, hört sie nicht bloß ihren Rat, sondern unterwirft sich ihm auch. Was etwas sagen will. Als Arne so plauderte, waren sie bis an eine Stelle gekommen, wo sich der Dünenzug nach dem Meer hin öffnete. Die Brandung wurde jetzt sichtbar und weiter hinaus sah man Fischerboote, die mit eingerefftem Segel still in dem hellen Mondlicht lagen. Am Horizont stieg eine Rakete auf und Leuchtkugeln fielen nieder. Arne hatte halten lassen. Entzücken, das ist der von Corsair kommende Dampfer. Vielleicht ist der König an Bord und will noch ein paar Wochen in Glücksburg zubringen. Ich habe schon gehört, dass Sie wieder etwas im Moor gefunden haben, bei Süderbrarup oder sonst wo. Vielleicht ein Wikingschiff oder eine Lustjacht von Canute dem Großen. Hoffentlich geht dieser Kelch an uns vorüber. Was mich persönlich angeht, ich lese lieber David Copperfield oder die drei Musketiere, diese Moorfunde, Kämme und Nadeln oder wohl gar eine verfitzte Masse, worüber Thompson und Worsaer sich streiten und nicht feststellen können, ob es ein Wurzelgefaser oder der Schopf eines Seekönigs ist, können mich nicht interessieren. Und die königlichen Frühstücke, bei denen der Likörkasten die Hauptrolle spielt, wenn es nicht gar die Gräfin Danner putzmacherlichen Angedenkens ist, sind mir eigentlich geradezu zuwider. Ich weiche sonst in allem von meiner Schwester ab, auch noch da, wo sie Recht hat und nur leider zu viel Aufhebens von ihrem Rechte macht. Aber in diesem Stücke kann ich ihr nur zustimmen. Und begreife Holk nicht, dass er mit der Geschichte drüben nicht aufräumt. Und ein Gefallen daran findet, sich in dem Prinzessinnenpalais nach wie vor in seiner Kammerherrenuniform herumzuzieren. Dass es ihm sein schleswig-holsteinisches Herz nicht verbietet, will ich hingehen lassen. Denn solange der König lebt, ist er nun mal unser König und Herzog. Aber ich finde es nicht klug und weise. Das Leben mit der Danner konserviert nicht. Ich meine den König. Und über Nacht kann es vorbei sein. Er ist ohnehin ein Apoplektikus. Und was dann? Ich glaube nicht, dass sich Holk mit dieser Frage beschäftigt. Er ist ein Augenblicksmensch und hält zu dem alten Troste nach uns die Sündflut. Sehr wahr, Augenblicksmensch. Und dass es so ist, das ist auch wieder einer von den Punkten, die meine Schwester ihm nicht verzeihen kann und worin ich mich abermals auf ihre Seite stellen muss. Aber lassen wir das. Ich habe gerade heute nicht Lust, die Tugenden meiner Schwester aufzuzählen. Es kommt mir heute mehr auf les défauts de ses vertus an, die wir, lieber Schwarzkoppen, gemeinschaftlich bekämpfen müssen. Sonst erleben wir etwas sehr Unliebsames, das ist mir sicher. Und ungewiss ist mir nur, wer den ersten Schritt tun wird. Den ersten Schritt zum Unheil. Holk ist in fast zu weitgehender Anbetung und Ritterlichkeit die Nachgiebigkeit und Bescheidenheit selbst. Er hat sich angewöhnt, sich seiner Frau gegenüber immer in die zweite Linie zu stellen, natürlich. Erst imponierte ihm ihre Schönheit. Sie war wirklich sehr schön und ist es eigentlich noch. Und dann imponierte ihm ihre Klugheit oder doch das, was er dafür hielt. Und dann imponierte ihm und vielleicht am meisten ihre Frömmigkeit. Aber seit einiger Zeit und leider in zu rasch wachsendem Grade bereitet sich ein Umschwung in ihm vor. Er ist ungeduldig, anzüglich, ironisch. Und erst heute Nachmittag wieder fiel es mir auf, wie sehr er sich in seinem Tone verändert hat. Entsinnen Sie sich noch, als von den Marmorkrippen die Rede war? Nun, meine Schwester nahm die mehr oder weniger scherzhafte Sache wie gewöhnlich wieder ganz ernsthaft und antwortete halb gereizt, halb sentimental. Noch vor 2, 3 Jahren hätte Holk das hingehen lassen. Aber heute gab er ihr alles spitz zurück und spöttelte, dass ihr bloß wohl sei, wenn sie von Gruft und Kapelle sprechen und einen aus bloßer Taille bestehenden Engel malen lassen könne. Schwarzkoppen hatte das alles mit einem gelegentlichen Nur zu wahr, begleitet und an seiner Zustimmung war nicht zu zweifeln. Nun aber schwieg Arne, weil ihm die bloße Zustimmung nicht genug war und er gern ein ausführliches Wort von Seiten Schwarzkoppens hören wollte. Dieser verriet indessen wenig Lust, das Thema weiter fortzuspinnen. Es war ihm ein zu heißes Eisen. Und nach Arnewiek hinüberweisend, das in eben diesem Augenblick jenseits einer tief einbuchtenden Förde sichtbar wurde, sagte er, wie reizend die Stadt im Mondlichte daliegt und wie der Damm drüben die Dächer ordentlich abschneidet und dazu die Giebel zwischen den Pappeln und Weiden. Und nun St. Katharinen, hören Sie, wie es herüberklingt? Ich segne die Stunde, die mich hierher in Ihr schönes Land geführt. Und dafür sollen Sie bedankt sein, Schwarzkoppen. Jeder hört es gern, wenn man ihm seine Heimat preist. Aber Sie wollen mir bloß entschlüpfen. Ich fordere Sie auf, mir beizustehen in dieser schwierigen Sache, die viel schwieriger liegt, als Sie vermuten können. Und Sie zeigen auf den Damm drüben und sagen mir, dass er die Dächer abschneidet. Versteht sich, tut er das, aber damit kommen Sie mir nicht los. Sie müssen meiner Schwester bei dem Einfluss, den Sie auf sie haben, von der Bibelseite her beizukommen und ihr aus einem halben Dutzend Stellen zu beweisen suchen, dass das nicht so ginge, dass das alles nur Selbstgerechtigkeit sei, dass die rechte Liebe von diesem versteckten Hochmut, der nur in Demutsallüren einhergeht, nichts wissen wolle. Mit anderen Worten, dass sie sich ändern und ihrem Manne zu Willen sein müsse, statt ihm das Haus zu verleiden. Ja, Sie können hinzusetzen, und halb entspricht es auch der Wahrheit, dass er die ganze Kopenhagener Stellung wahrscheinlich längst aufgegeben hätte, wenn er nicht froh wäre, dann und wann aus dem Druck herauszukommen, den die Tugenden seiner Frau, meiner geliebten und verehrten Frau Schwester, auf ihn ausüben. Lieber Baron, nahm jetzt Schwarzkoppen das Wort, ich will Ihnen nicht eigentlich entschlüpfen, das ist es nicht. Es fehlt mir nicht der gute Wille, nach meiner Kraft mitzuwirken, denn ich sehe die Gefahr, wie Sie sie sehen. Aber mit dem guten Willen ist wenig getan. Wenn Ihre Frau Schwester statt eine protestantische Gräfin eine katholische Gräfin und wenn ich selber statt ein Seminardirektor in Arnewiek ein Redemptoristen oder wohl gar ein Jesuitenpater wäre, so wäre die Sache sehr einfach. Aber so liegt sie nicht. Von Autorität keine Rede. Alles rein gesellschaftlich. Und wenn ich Miene machen wollte, den Seelenarzt, den Beichtvater zu spielen, so wäre ich ein Eindringling und täte etwas, was mir nicht zukommt. Eindringling, lachte Arne. Ich kann doch nicht annehmen, Schwarzkoppen, dass Ihnen Petersen Sorge macht, der mit seinen beinahe 80 nachgerade an einem Punkt steht, wo das Rivalisieren und Übelnehmen aufhört. Nicht Petersen, sagte Schwarzkoppen. Der hat freilich die kleinen Eitelkeiten, die sonst nirgends größer sind als bei meinen pastoralen Amtsbrüdern, längst hinter sich geworfen und würde mir die Rolle des Bekehrers und Wundertäters gönnen. Aber was einem der Zufall bietet, darf man nicht immer ausnutzen. Es spricht hier so vieles dagegen, erschwert und mahnt zur Vorsicht. Also abgelehnt. Nein, nicht abgelehnt. Ich will tun, was in meinen Kräften steht, aber es kann nur ein ganz geringes sein, schon aus äußerlichen Gründen. Ich bin im Amt und der Weg bis Holgenäs ist nicht allzu nah. So wird sich das bei Gelegenheit, wovon Sie sprachen, nicht allzu oft einstellen können. Aber die Hauptschwierigkeit ist doch immer die Gräfin selbst. Ich habe kaum eine Dame kennengelernt, der ich eine größere Verehrung entgegenbrächte. Sie gesellt zu den Vorzügen einer vornehmen Dame zugleich alle Tugenden einer christlichen Frau. Sie will jeden Augenblick das Beste, das Pflichtmäßige und diesen ihren Anschauungen von Pflicht eine andere Richtung zu geben, das ist außerordentlich schwer. Unsere Kirche, wie Sie wissen und wie ich zum Überfluss auch schon andeutete, gestattet nichts als Rat, Zuspruch, Bitte. Mehr oder weniger ist alles in Spruchauslegung gelegt, was dem Meinungskampfe Tür und Tor öffnet Und dazu kommt noch, die Gräfin ist nicht bloß sehr bibelfest. Sie hat auch die ganze Kraft derer, die nicht links und nicht rechts sehen, keine Konzessionen machen und durch Starrheit und Unerbittlichkeit sich eine Rüstung anzulegen wissen, die besser schließt als die Rüstung eines milden und liebevollen Glaubens. Mit Widerspruch ist ihr nicht beizukommen. Und noch weniger mit überlegener Miene. Gewiss, auch ich kann nur wiederholen, es muss sich alles wie von ungefähr ergeben. Alles, was ich tun kann, ist, wenn ich mich als halber Schulmeister, der ich jetzt bin, auf ein etwas gelehrt klingendes Wort ausspielen darf, ein prophylaktisches Verfahren. Verhütung, Vorbauung. Ich will mir Geschichten zurechtlegen, Geschichten aus meinem früheren Pfarrleben. In welche Verschlingungen und Verirrungen gewinnt man nicht Einblick und will versuchen, diese Geschichten still wirken zu lassen. Ihre Frau Schwester ist in gleichem Maße fantasievoll und nachdenklich. Das Fantasievolle wird ihr das Gehörte verlebendigen und ihre Nachdenklichkeit wird sie zwingen, sich mit dem Kern der Geschichte zu beschäftigen und sie so vielleicht zunächst zu einem Wandel der Anschauung und weiterhin zur Selbstbekehrung führen. Das ist alles, was ich versprechen kann. Ein sehr langsames Verfahren und vielleicht ein Aufwand von Kraft, der in keinem Verhältnis steht zu dem, was dabei herauskommt. Aber ich will mich meiner Aufgabe wenigstens nicht entziehen, weil ich ein Einsehen habe, dass es nötig ist, innerhalb vorsichtig zu ziehen, der Grenzen irgendetwas zu tun. Abgemacht, Schwarzkoppen. Ich habe Ihr Wort und damit gut. Zudem, die Zeit ist günstig für das, was wir vorhaben. Holk erwartet in etwa 4 Wochen seine Zitierung zur Prinzessin nach Kopenhagen und dann ist er fort bis Weihnachten. In der zwischenliegenden Zeit bin ich oft drüben, um wie herkömmlich, wenn Holk in Kopenhagen ist, in Wirtschaft und Buchführung nach dem Rechten zu sehen. Ich werde mich, wenn ich hinüberfahre, regelmäßig erst mit Ihnen benehmen und anfragen, ob Sie mich begleiten können. Auch das möchte ich noch sagen dürfen. Allemal, wenn er fort ist, ist sie in einer weichen und beinahe zärtlichen Stimmung. Und die große Liebe, die sie früher für ihn hegte und die sie gegenwärtig mehr haben will, als dass sie sie wirklich hat, diese Liebe wird dann immer wieder lebendig. Kurzum, ihr Gemüt ist in seiner Abwesenheit ein Acker, darin jedes gute Samenkorn aufgeht. Es kann nur darauf ankommen, ihr einmal alles von einer anderen, einigermaßen mitberechtigten Seite zu zeigen. Glückt uns das, so haben wir gewonnen, Spiel. Bei dem Ernst und der Nachhaltigkeit, womit sie alles austrägt, kommt sie, wenn ihrem Geiste nur erst die rechte Richtung gewiesen ist, von selber ans rechte Ziel. Man hatte jetzt den an der anderen Seite der Bucht sich hinziehenden Damm erreicht, auf dem noch auf eine kurze Strecke hin die Fahrstraße lief. Unten lag die Stadt, in ihrer Mitte von der Katharinenkirche, darin das Seminar eingebaut war, und am Ausgange von einem alten, hochgelegenen Schlossbau, Schloss Arne, überragt. Als der Wagen die Dammschrägung nach der Stadt zu hinabfuhr, sagte Schwarzkoppen: »Ein wunderliches Spiel. Sind wir doch wie 2 Verschwörer, die nächtlicherweile Pläne schmieden. Pläne, bei denen mir wohl die Rolle zufällt, die eigentlich dem alten Petersen zufallen müsste. Und das umso mehr, als die Gräfin ihn eigentlich schwärmerisch verehrt und nur über den Rationalisten in ihm nicht gut fortkommen kann. Über den Rationalisten, ein bloßes Wort. Und bei Lichte besehen ist es nicht mal so schlimm damit, am wenigsten jetzt. Er ist nun nah an der Grenze der uns hienieden bewilligten Zeit und hat hellere Augen als wir. Vielleicht in all und jedem. Und in Dingen von dieser Welt nun schon ganz gewiss.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Sie hörten, gelesen von Gerd Westphal, die 3. Folge aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Am kommenden Montag nach den 22 Uhr Nachrichten können Sie die Fortsetzung hören.
NDR Kultur. Play Jazz.
Sonne hin, Sonne her, irgendwie war mir heute kalt. Und da dachte ich, ich träume mal von ein paar Jazzfestival an Sehnsuchtsorten im Süden. Weshalb wir in Play Jazz heute nach Formentera und nach Syros gucken, nach Nizza und Malta. Es geht aber auch zur Jazz Baltica, wo heute die Gewinnerin des Förderpreises bekannt gegeben wurde. Und geht's um Reaktionen, dann liegen wir diesmal beim Album der Woche goldrichtig. Nachher, da gibt's mehr von Christy Dashiell. Mein Name ist Ralf Dorschel und los geht's mit Jasper Høyby. Ganz neues Album des dänischen Bassisten, Like Water heißt es. Und das hier, das ist der Titelsong.